Man kann es sich nicht aussuchen, wie man stirbt. Ja, die Kinder, die sind schon weg. Genau, wir hatten vereinbart, ich soll die Kinder verabschieden. Dann habe ich einmal in die Runde geguckt und habe gedacht, ich sehe keine mehr. Die haben sich schon verabschiedet. Aber es ist schön, dass auch heute einige da sind. Man kann es sich nicht aussuchen, wie man stirbt. Man muss es nehmen, wie es kommt. Aber wenn man es sich doch aussuchen dürfte, dann würden sich vermutlich die meisten Menschen einen friedvollen Tod wünschen. Liebevoll betreut von denen, denen man etwas bedeutet. Mit genügend Zeit, sich von seinen Lieben zu verabschieden. Und natürlich möglichst ohne große Schmerzen oder ohne großen Todeskampf hinübergehen zu dürfen in das ewige Leben. Aber wie gesagt, aussuchen kann man sich das nicht. Der Tod, den Jesus zu sterben hatte, er sah jedenfalls dramatisch anders aus. Sein Sterben war alles andere als ein friedvolles Sterben. Sein Ende war überhaupt nicht königlich. Es war sogar wenig menschlich. Er wurde zusammen mit zwei verurteilten Schwerverbrechern hingerichtet. Er hat die grausame römische Kreuzigung erleiden müssen. Er starb nicht zu Hause, nicht in vertrauter Umgebung, sondern auf einer Hinrichtungsstätte draußen vor der Stadt. Da war auch keine liebe Hand, die dem Sterbenden den Schweiß von der Stirn wischte, oder eine vertraute Stimme, die ihm Trost zugesprochen hätte. Stattdessen schlug ihm glühender Hass entgegen. Er war umringt von Menschen, die ihn endlich los sein wollten und die Freude an seinem Leiden hatten. Er war umgeben von alten Feinden, die nun endlich triumphierten und im Bewusstsein ihres Sieges ihm Schmähworte entgegenschmetterten. Sie machten sich lustig über seine unglaublichen Schmerzen, die der gefolterte und geschlagene und von Nägeln durchbohrte Gefangene auszuhalten hatte. Kreuzigung, das heißt wirklich totale Hilflosigkeit. Das heißt, nicht einmal die Fliegen verscheuchen zu können, die sich auf die Wunden setzen. Das heißt, nicht einmal der Sonne ausweichen zu können, die unbarmherzig vom Himmel herabbrennt. Nichts trinken zu können, obwohl der Durst mörderisch gewesen sein muss. Es bedeutet, wehrlos ausgeliefert zu sein, dem Gespött und den Blicken des Pöbels. Und dann immer wieder diese unglaublichen Schmerzen. Jeder Atemzug ist die Hölle, weil der Brustkorb vom Gewicht des Körpers überstreckt ist. Und man nur Luft bekommt, wenn man sich auf die Nägel stützt, die mit Hammerschlägen durch die eigenen Füße hindurchgetrieben worden sind. So grausam musste Jesus sterben. Und doch war Jesus selbst in seinem Todesleiden nicht auf sich selbst fixiert. Er war nicht auf seine eigene schreckliche Lage konzentriert, obwohl es jeder hätte verstehen können. Nein, selbst am Kreuz galt Jesu Aufmerksamkeit, seine Liebe und seine Zugewandtheit den Menschen, und zwar ausgerechnet den Menschen, die ihn in diese grausame Situation hineingebracht hatten. Der Gekreuzigte, er erweist sich sogar im Todesleiden als derjenige, der sich den Menschen zuwendet. Das ist unser Thema. Die Ostersuche nach Frieden, Jesus, der selbst am Kreuz noch für die Menschen eintritt, damit sie ihren Frieden erlangen können. Und wir sehen das in vier Punkten, in vier Gedanken, wie Jesus sich den Menschen zuwendet und wie Jesus es daran gelegen ist, dass die Menschen ihren Frieden finden. Er sorgt sich um die Verlorenen. Ich lese aus Lukas 23, ich lese heute abschnittsweise und ich fange an mit Vers 26 bis Vers 31. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Lukas erzählt hier davon, wie Jesus zur Kreuzigungsstätte abgeführt wird. Und dabei sind nicht nur die Soldaten, die die Hinrichtung auszuführen haben, es sind auch nicht nur die religiösen Führer dabei, die ja das Ganze in die Wege geleitet hatten, es ist auch eine Volksmenge dabei. Und ganz offenbar waren unter diesen Menschen auch einige Frauen, die ja noch so auf Jesu Seite waren, die Sympathie für ihn hatten. Und sie bedauerten, dass es so weit kommen musste. Die bevorstehende Kreuzigung Jesu bereitete ihnen Kummer. Sie weinten und klagten. Wussten sie doch, dass Jesus jetzt nicht nur der Tod bevorstand, schlimm genug, nein, dass er auch noch auf grausame Weise hingerichtet werden würde. Dass ihm unvorstellbare Schmerzen bevorstünden, ein quälend langer Sterbeprozess, der sich häufig über viele, viele Stunden hinzieht und am Ende dann ein grausamer Tod durch Ersticken. Wenn du ein bisschen Herz und wenn du ein wenig Sympathie für Jesus hast, der hat in so einer Situation Mitleid. Und so weinen sie und so klagen sie über Jesus. Und doch weinen sie über den Falschen. Sie weinen über den Falschen. Jesus sagt ihnen: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Nicht um Jesus sollen sie weinen, sondern um ihr eigenes Volk sollen sie weinen. Sie sollen weinen, weil ihr eigenes Volk, ihre eigenen Kinder in wirklicher Not sind, weil sie das Gericht Gottes erwartet, wenn sie Jesus ablehnen. Das ist die wirkliche Notlage, sagt Jesus. Hier lauert die wirkliche Gefahr. Das ist die schreckliche Katastrophe, über die man eigentlich weinen und trauern sollte. Dass Menschen Jesus ablehnen und dass der Zorn Gottes so über ihnen bleibt. Die Frauen, sie sehen das eigentliche Problem nicht. Sie verhalten sich gewissermaßen wie Menschen, die an einer Unfallstelle vorbeikommen und die gar nicht wahrnehmen, dass hier Menschen verletzt sind und erste Hilfe brauchen, sondern die nur die Umweltverschmutzung über herumliegende Autoteile beklagen. Völlig am Thema vorbei. Völlig auf das Falsche ausgerichtet. Sie sollen nicht über Jesus weinen, sondern sie sollen sich um die Verlorenen sorgen. Was sehen wir, wenn wir auf Karfreitag schauen, wenn wir auf das Kreuz Jesu blicken? Was ist dein Bild von Jesu Tod am Kreuz? Siehst du dort in erster Linie den bemitleidenswerten Jesus, der leider sterben musste? Dem so viel Unrecht widerfahren ist, dem man übel mitgespielt hat, dass man nur Mitleid mit ihm haben kann? Tut Jesus dir leid? Jesus sagt uns hier, dass er sterben musste. Das ist nicht das Problem. Nein, im Endeffekt ist er dafür ja auch gekommen. So schwer es für ihn auch war, dafür ist er gekommen und er hat es auch aus Liebe und gerne getan. Das Problem sind die vielen verlorenen Menschen, über denen der Zorn Gottes bleibt, weil sie Jesus ablehnen. Sie, sagt er, sie sind die wahrhaft Bemitleidenswerten. Um sie sorgt sich Jesus, um sie geht es ihm. Darum sagt Jesus, habt kein Mitleid mit mir, schaut lieber auf euch und stellt sicher, dass ihr euch nicht in einer echten Notlage befindet. Wir sehen hier, auch in seiner Todesstunde denkt Jesus nicht an Rache, er denkt nicht an Vergeltung. Er saugt das Mitleid der Frauen hier nicht dankbar auf. Nein, auch in seiner Todesstunde sorgt Jesus sich in Liebe um die Verlorenen. Auch in seiner Todesstunde sorgt er sich um dich und um mich. Um diejenigen, für die er gekommen ist, für die er sterben wird, damit sie Frieden finden. Ja, Jesus, der Gekreuzigte, er will uns Frieden bringen. Selbst im Angesicht seines Todes sorgt er sich darum, um die Verlorenen. Und er wünscht sich das, dass sie ihren Frieden mit Gott machen können. Und Jesus, er bittet für die Schuldigen. Er bittet für die Schuldigen. Wir hören weiter aus Lukas 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Jesus wird nicht alleine gekreuzigt, sondern inmitten von zwei anderen Verbrechern. Und was tut er, als er am Kreuz hängt? Er bittet für die Schuldigen. Jesus bittet für die Schuldigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man hat viel diskutiert, wer denn diese Personen genau seien, für die Jesus hier diese Bitte äußert, für die er diese Bitte betet. Sind es die römischen Soldaten, die nichts Genaues wussten und hier die Kreuzigung einfach so als Teil ihrer Arbeit ausführten, auf einen Befehl hin handelten? Ist es vielleicht Pilatus, der die politische Verantwortung für die Kreuzigung Jesu hatte? Oder ist es das jüdische Volk, das sich hat verführen lassen und Jesu Kreuzigung forderte? Sind es vielleicht sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesu Tod in die Wege geleitet hatten? Sind sie auch mit eingeschlossen? Für wen bittet Jesus? Vor knapp 20 Jahren, da kam Mel Gibsons Film Die Passion Christi in die Kinos. Ich denke, die einen oder anderen haben den vielleicht mal gesehen. Gibson zeigt ja in diesem Film schonungslos, wie grausam Jesus hingerichtet wurde. Wie grausam diese Kreuzigung vonstatten ging. Und es gab da einen Kritiker des Filmes, die ihm Antisemitismus vorwarfen, die also besagten, er würde es in seinem Film so darstellen, dass die Juden die Schuldigen am Tod von Gottes Sohn seien. Man hat ihn dann angesprochen in einem Interview auf diese Kritik und da sagte er dann Folgendes. Er sagte, Wir alle sind schuld am Tod Jesu. Er ist wegen unser aller Schuld gestorben. Ich meine, Gibson hat da etwas sehr Richtiges erkannt. Karfreitag geht es nicht um die politische Schuld am Tode Jesu. Es geht nicht darum, dass also Pilatus zum Beispiel mit einem schlichten Befehl Jesu Kreuzigung hätte verhindern können. Es geht auch nicht um die moralische Schuld der religiösen Führer oder des jüdischen Volkes. Es geht auch nicht zum Beispiel um die kausale Schuld des Judas, der ja erst durch seinen Verrat die Kreuzigung ermöglichte. Nein, es geht Karfreitag um die theologische Schuld am Tode Jesu. Dass Menschen nämlich wegen ihrer Sünde nicht vor Gott bestehen können. Und dass Jesus als Sühnopfer für ihre Schuld sterben musste, damit Gott sie annehmen konnte, als seine Kinder. Um diese Schuld, um diese theologische Schuld am Tode Jesu geht es. Und in diesem Sinne sind wir alle schuldig am Tode Jesu. Deine und meine Sünde hat Jesus mit ans Kreuz gebracht. Und was geschieht dort? Als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz hängt? Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was da geschieht in diesem Moment, dann müsste man erwarten, dass augenblicklich die Welt untergeht. Dass Gott augenblicklich über die Menschen Gericht hält. Dass die Menschen nicht einmal vor ihm, vor Gottes eigenem Sohn Halt machen. Aber es geschieht nichts. Jesus hält das alles aus. Er hält das alles aus und nicht nur das, er bittet sogar für die Schuldigen um Vergebung. Für alle Schuldigen. Für die Soldaten, die ihm die Nägel durch die Hände und Füße getrieben haben. Für die Schriftgelehrten, die diesen ungerechten Prozess gewollt und angetrieben haben. Für die Menschen aus dem Volk, die jetzt drumherum standen und Jesus verspotteten und ihn auslachten. Für Pilatus, der zu feige war, hier Gerechtigkeit durchzusetzen. Und Jesus bittet auch für dich und für mich. Für uns, die wir ihm die Ehre verweigert haben. Für uns, die wir unsere eigenen Wege viel zu oft gegangen sind, die wir zu oft nach unseren egoistischen Vorstellungen gelebt haben und die wir schuldig geworden sind an unseren Mitmenschen wie auch an Gott. Und wie ein Priester tritt Jesus am Kreuz hängend, mitten in seinem Todesleiden für die schuldbeladene Menschheit ein. Es ist sehr interessant, dass es üblich war, dass der Hohepriester bei solchen Hinrichtungen ein Schuldbekenntnis der Verurteilten entgegennahm. Also so war es häufig bei solchen Hinrichtungen Sitte. Der Todeskandidat, er bekannte sich zum Beispiel mit den Worten: Mein Tod sei Sühne für alle meine Sünden schuldig. Und der Hohepriester hatte daraufhin die Absolution, also die Vergebung zu erteilen. Was geschieht hier? Jesus, er ist der Priester, der mitten im Schmerz seines Todesleidens für die Menschen eintritt. Und dieses Gebet Jesu ist beglaubigt und mit Nachdruck versehen durch diese tiefste Not unseres Herrn, der sein Eintreten für die Sünder nicht einmal in dieser existenziellen Lage aufgibt. Jesus wünscht es sich, dass die Menschen, dass die großen so und die kleinen Feinde Gottes, die Feinde Gottes damals und die Feinde Gottes heute, dass sie alle die Vergebung Gottes finden. Jesus will, dass wir Frieden finden mit Gott, dass wir Frieden finden mit ihm. Und Jesus, Er rettet die Heilsuchenden. Der rettet die Heilsuchenden. Nochmal einige Verse weiter aus Lukas 23. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine von diesen zwei Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt wurden, der eine, er kommt zur Besinnung. Er erkennt seine eigene Schuld und er erkennt auch, dass Jesus unschuldig ist. Und dann wendet er sich an Jesus. Er spricht ihn als einziger in dieser ganzen langen Kreuzigungsszene mit Vornamen an. Sehr interessant. Das zeigt sein Vertrauen und auch sein Zutrauen zu diesem Jesus. Und er sagt ihm: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er weiß, an wen er sich wenden muss im Angesicht des Todes. Nicht an die anwesenden Priester, die um diese Szene herumstanden. Nicht an die anderen frommen Leute, die da auch zugegen waren. Nein, Jesus ist sein Priester. Er wendet sich an ihn. Er wendet sich an den Mann am Kreuz. Und das ist schon bezeichnend. Während seines irdischen Dienstes haben viele Menschen große Wunder Jesu gesehen. Sie haben große Wunder gesehen, manche sogar Totenauferweckungen. Und sie haben doch nicht geglaubt. Dieser Mann hier, dieser Verbrecher hier, er sieht Jesus lediglich am Kreuz hängen. Er erlebt Jesus in seiner größten Schwäche. Er sieht ihn leiden und sterben. Und dennoch glaubt er: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, er tut daraufhin mehr, er tut daraufhin viel mehr, als sich dieser Mann erhofft hat. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus rettet ihn. Er verheißt ihm das Paradies. Ohne Umschweife, ohne weitere Bedingung. Heute, sofort. So ist die Rettung, die mit Jesus kommt. So ist die Rettung, die Jesus bringt. Diese Rettung, sie ist erstens für jeden da. Sie ist wirklich für jeden da, ungeachtet seiner Vorgeschichte. Das war ein Verbrecher hier, der wurde hingerichtet. Das war ein Schwerverbrecher. Ungeachtet unserer Vorgeschichte ist die Rettung Jesu für jeden da. Egal, was wir geleistet haben, wo wir herkommen, was auch immer. Diese Rettung, die Jesus bringt, sie ist auch sofort da. Sie ist sofort da und jederzeit da. Selbst in der Todesstunde ist es noch nicht zu spät. Solange man lebt, ist es nie zu spät, einen Anfang mit Jesus zu machen. Es lohnt sich immer noch. Und wenn der eigene Tod schon absehbar ist. In meiner Heimatgemeinde, da habe ich das mal erlebt, vor inzwischen schon einer ganzen Reihe Jahren. Da wurde mal ein Mann getauft, der war schon sage und schreibe 95 Jahre alt. 95 Jahre alt. Das kommt sicher nicht so häufig vor, aber ich fand es so ein wunderbares Zeichen dafür, dass es für einen Anfang mit Jesus nie zu spät ist. Es ist nie zu spät. Mit Jesus anzufangen, das ist nicht nur was für die Jugendlichen oder für die jungen Leute. Dann, wenn man vielleicht so die Weichen stellt im Leben, wenn man überlegt, wo es hingehen soll, Es tut natürlich, wenn man das in jungen Jahren macht. Aber es ist nie zu spät. Auch wenn du schon mitten im Leben stehst. Auch wenn du vielleicht schon Rentner bist. Du hast immer noch die Gelegenheit, mit Jesus anzufangen. Und die Rettung, die Jesus bringt, das ist auch ein Geschenk, das wir nur im Glauben anzunehmen brauchen. Denken wir nochmal an den Mann, der da am Kreuz hing, neben Jesus. Er hatte nie die Möglichkeit, als Christ, als Nachfolger Jesu wirklich zu leben. Er hatte nie die Möglichkeit, sich seine Rettung sozusagen zu verdienen. Nie. Er hat einfach nur ein aufrichtiges, ein authentisches Bekenntnis an Jesus abgelegt. Und er hat ihn gerettet. Allein aufgrund seines Glaubens. Nicht aus Werken, nicht durch fromme Taten, nicht durch einen guten Lebensstil. Wir können nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, zu unserer Rettung. Und das macht niemand so deutlich wie dieser Mann am Kreuz, der dort neben Jesus hingerichtet wurde. Denn er hatte wirklich nie die Möglichkeit dazu. Also Jesus, er rettet noch in seiner Todesstunde den Verbrecher, der sein Heil sucht. Und so ist es bis heute. Jesus rettet jeden, der sein Heil sucht, und er schenkt ihm Frieden. Hast du das schon gefunden? Dein Heil? Bei Jesus? In ihm? Hast du deine Schuld erkannt und bist damit zu Jesus hingegangen? Wer sich so vertrauensvoll an Jesus wendet, wie es dieser Mann neben ihm am anderen Kreuz tat, dem kommt Jesu Tod zugute. Dann bedeutet der Tod Jesu für uns Vergebung, ein neues Leben und Frieden mit Gott. Ein letzter Gedanke: Jesus, er bekehrt die Dabeistehenden. Und ich lese uns noch einmal 6 Verse. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. In diesem letzten Abschnitt, da wird einerseits etwas deutlich über Jesus und seine Identität und andererseits lernen wir hier auch etwas über uns Menschen und unsere Sündhaftigkeit. Und beides ist wichtig zu verstehen, dass wir den Sinn von Karfreitag begreifen. Die Begleitumstände des Sterbens Jesu, sie zeigen uns wirklich, wer Jesus war. Diese kosmischen Zeichen am Himmel, die hier erwähnt werden, plötzliche Finsternis, das Entzweireißen dieses Vorhangs im Tempel. Alle diese Dinge, sie weisen darauf hin, dass hier jemand ganz Besonderes gestorben ist. Es war ein beängstigendes, ein ehrfurchterregendes Schauspiel für die Dabeistehenden. Als sich plötzlich, mitten am Tag, die Sonne verdunkelte und eine dreistündige Finsternis über das Land hereinbrach. Aber auch das eigentliche Sterben Jesu offenbart, wer er war. Denn in diesem Moment, in dem Jesus dann stirbt, da ruft er ja: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also Jesus gibt sich ganz vertrauensvoll hinein in den Tod. Jesu enge Gemeinschaft mit Gott reißt auch in diesem Moment des Sterbens nicht ab. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann ist da dieser römische Hauptmann, der dabei stand, der die Szenerie beobachten sollte. Ein Mann, der sicher schon viele Menschen hatte sterben sehen, der sicherlich auch schon häufiger Kreuzigungen miterlebt hatte. Er kannte das, wie die Gekreuzigten sich über Stunden quälten, bis sie irgendwann ihren letzten Atemzug taten und verstarben. Er kannte das alles und er war sicher ein harter Mann, den nichts so leicht erschüttern konnte. Aber dieses Mal, bei Jesus, als dieser am Kreuz stirbt, ist alles anders. Dieser Jesus, er stirbt anders als die anderen Menschen. Und der Hauptmann erkennt dann plötzlich, er erkennt plötzlich ausgerechnet in diesem Moment des Todes Jesu, da erkennt er, dass hier der Sohn Gottes gestorben ist. Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und Markus, er ergänzt dann in seinem Evangelium die Worte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Die Art und Weise, wie Jesus stirbt, zeigt, wer er war. Kein normaler Mensch, kein Verbrecher, auch nicht das bemitleidenswerte Opfer unglücklicher Umstände, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein, der Hauptmann ist sich sicher. Gottes Sohn. Es ist Gottes Sohn, der hier gestorben ist. Jesus bekehrt die Dabeistehenden selbst noch im Sterben. Und dann zeigt uns der Tod Jesu noch etwas anderes, nämlich etwas über uns selbst. Etwas über uns selbst und unsere Verfasstheit. Der Tod Jesu, dass Jesus überhaupt sterben musste, dass er so grausam sterben musste, er als der nachweislich Unschuldige, Gerechte und Heilige, enthüllt die Sünde der Menschen. Und das ist nicht nur eine theologische Wahrheit, über die man mal nachdenken sollte vielleicht, sondern schon die Menschen, die damals dabei standen, sie spüren das. Vers 48. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Sie schlugen sich an die Brust und kehrten wieder um. Dieses an die Brust schlagen, das war eine Demutsgeste. Das war eine Demutsgeste. Diese Menschen, die um das Kreuz herum standen, diese Menschen, die nicht weiter beteiligt gewesen waren, sie sind als Gaffer gekommen. Sie wollten eine Hinrichtung sehen. Sie wollten die grausame Show erleben. Sie wollten verfolgen, wie dieser Jesus nun sterben, leiden und ja, ersticken würde. Als Gaffer sind sie gekommen. Aber sie gehen nachdenklich und betroffen wieder weg. Sie merken, auf Golgatha, da geht es auch um mich selbst. Da geht es um mich. Wie gehen wir? Wie gehst du mit der Botschaft von Karfreitag um? Wie gehst du mit dem um, was dort am Kreuz geschehen ist? Man kann das so abspeichern als eine sachliche Information. Man kann das auch auf so einer religiös-meditativen Ebene annehmen. Wie schön zu hören, dass dieser Jesus sich immer um die Verlorenen sorgt, dass er für die Schuldigen betet, dass ihm die Menschen so am Herz liegen. Was für ein guter Mann. Das Entscheidende ist aber, Karfreitag auf Golgatha, da ging es um dich und mich. Karfreitag geht es nicht irgendwie um die Welt als Ganzen, jedenfalls nicht nur. Es geht auch nicht so sehr um die anderen. was die damit machen. Am Kreuz, da geht es um dich und mich, um uns ganz persönlich, um uns als Einzelne, als Individuen, als einzelne von Jesus geliebte Personen. Am Kreuz geht es ganz konkret um dich. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Lässt du die Botschaft von Karfreitag, lässt du diese Botschaft vom Kreuz an dich heran? Oder lässt sie dich kalt? Lässt du diese Botschaft heran an dein Herz, an dein Innerstes, an deine Seele? Darf dieses Wort vom Kreuz Betroffenheit in dir wecken? Dich nachdenklich machen? Lässt du das zu? Bist du dafür offen? Der römische Hauptmann, dieser hartgesottene Mann, für den Kreuzigungen nichts Besonderes gewesen waren. Er hat diese Offenheit gezeigt. Er hat Jesu Tod an sich herangelassen. In der ganzen Professionalität seines Alltags. Er hat das in sein Herz gelassen und es hat ihn verändert. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das ist die Kraft, die im Wort vom Kreuz steckt, für denjenigen, der vielleicht noch nie etwas von Jesus gehört hat und genauso für denjenigen, der schon lange als Christ lebt. Die Botschaft von Jesu Tod am Kreuz, dass Gott Frieden machen will mit uns Menschen, lässt du diese Botschaft an dich heran, ganz neu oder vielleicht auch wieder, auch in diesem Jahr? Darum geht es. Amen.